Ja, möchte euch herzlich begrüßen. Schön, dass man Sie wieder sehen kann. Ich werde versuchen, auf gehobenen Österreichisch zu reden, aber wenn normalerweise, wenn ich Vorträge halte, halte ich sie auf Hochdeutsch. Also manchmal fahre ich dann wahrscheinlich um, müssen wir dann schauen. Schweizerdeutsch kann ich immer noch nicht gut. Ja, schön, dass wir da sein können. Ganz am Anfang möchte ich ein Bibelwort stellen aus 2. Mose 20. Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, aus dem Sklavenhause herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen, auch kein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation, von denen, die mich hassen, aber der Gnade erweist an Tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. So weit einmal. Das zweite Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen. Das wurde gestrichen von der katholischen Kirche, interessanterweise. Die katholische Kirche hat ja eigentlich nur 9 Gebote, das 10. haben sie dann verdoppelt. Das Thema der Bilder hat die Kirche schon viel beschäftigt. Es gab ja in der Kirchengeschichte Bilderstreit, den sogenannten Bilderstreit. Der eine Kaiser hat die Bilder eingeführt, der andere hat die Bilder da wieder verboten und so weiter. Es gibt verschiedene Konzile, Konzil von Nicea, 700 irgendwas, wurden dann einmal die Bilder verboten in der Kirche und dann wurden die Bilder wieder eingeführt und dann gab es das Tridentinische Konzil. Gerade heute in der Früh was gelesen über das Tridentinische Konzil. Ob ich das jetzt in der Schnelligkeit finde, weiß ich nicht. Jedenfalls, dort ist, ja, das kann ich später mal vorlesen. Jedenfalls, ja, ist es so, dass in der Kirche immer schon diese Fragen gegeben hat, Konzil von Trient, 1545 bis 63, das Tridentinum, das den biblisch-reformatorischen Aufbruch eindämmen wollte, hat den Bilderdienst dogmatisch fest verankert. 2500 Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962 mussten alle tridentinischen Verdammungen und Verfluchungen neu beschwören und erklären, dass ohne die Anerkennung der römischen Dogmen niemand gerettet werden könne. Unter anderem zum Beispiel: Ich glaube auch fest, dass man die Heiligen, die mit Christus regieren, verehren und anrufen muss, dass sie Gebete für uns vor Gott bringen und dass man ihre Überreste, die Reliquien, in Ehren halten soll. Ich versichere, dass man Bilder von Christus, von der immer geliebten Jungfrau, Mutter Gottes und den anderen Heiligen besitzen, aufbewahren und ihnen gebührende Hochachtung und Verehrung zuteil werden lassen soll. Also, das hat die katholische Kirche dann neu aufgefrischt, 1962. Bilder waren immer schon ein wichtiges Thema. Was hat dieses Thema mit unserem Thema zu tun? Medien, das sind ja ganz andere Bilder. Nun, Bilder waren immer schon von gewissen Faszinationen. Und wir leben in einer neuen Zeit des Bilderkults, ein bisschen anders. Aber trotzdem, es ist ein Bilderkult. Die Bibel redet ja auch einiges von Bildern. Ich habe mal nachgeschaut in der Bibel, das erste Mal, wenn ein Altar in der Bibel gebaut wurde, das war in 1. Mose 8, Vers 20, kommt das erste Mal ein Altar vor, aber das Wort Bild kommt nicht vor. Also Altar und Bild, das passt bei Gott eigentlich nicht zusammen. Da heißt es in 1. Mose 8, Vers 20, Noah baute Jahwe einen Altar und er nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und in Kapitel 12, Vers 7 hat Abraham einen Altar gebaut. Jahwe erschien dem Abraham und sagte, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Aber eben ein Altar ohne Bild. Das heißt, es war eigentlich nur der Unterbau von einem Altar, wie die Götzendiener das damals gekannt haben. Kein Standbild, kein Gott wurde dargestellt, sondern nur der Unterbau. Also das Eigentliche fehlte, das Bild von Gott. Und Gott hat gesagt, man soll kein Bild machen von ihm, weder zweidimensional noch dreidimensionale Bilder. Das Wort für Bild kann ja zweidimensional oder dreidimensional verwendet werden in der Bibel. Bild kann ein Standbild sein oder ein zweidimensionales Bild. Und was ganz wichtig ist, man soll ihnen nicht dienen. Also es ist offensichtlich die Gefahr, dass man Bildern dient. Er sagt, man soll kein Bild machen, natürlich von irgendeinem Götzen oder von irgendetwas auf der Erde. Und das dann ist die Gefahr, dass man sich vor dem Bild hinkniet, dass man das Bild verehrt oder dass man dem Bild einfach dient. Wir haben heute einen modernen Bilderdienst ganz anderer Art als der Antike. Und ich möchte hier etwas vorlesen von einem weltlichen Mann. Das ist der Neil Postman. Das habe ich mal gelesen in dem Leben ist mehr. Das wurde zitiert aus seinem Buch Wir amüsieren uns zu Tode. Ich habe mir dann das Buch gekauft, habe das gelesen. Das war sehr, sehr interessant. Leider habe ich das dann vergeben, sonst hätte ich es heute mitgenommen. Neil Postman schreibt, unsere Gesellschaft am Ausgang des 20. Jahrhunderts unterhöhlt ihre eigenen Fundamente, weil sie ihre Kommunikationsmedien umstellt vom Wort weg hin zum Bild. Worte in geschriebener Form, auch in gesprochener Form, haben gewisse Auswirkungen auf das Denken. Sie regen an, sie fordern heraus, sie fördern eine Kultur des Diskutierens und der Auseinandersetzung mit der Welt. Fast alle unsere kulturellen Leistungen beruhen auf der Tradition des Wortes. Bilder dagegen lösen starke Emotionen aus, die das Denken überlagern, was man zum Beispiel sofort an der Werbung erkennen kann. Also, und jetzt ist die Schlussfolgerung von Neil Postman, unsere Kultur ist in Gefahr. Anstatt zu denken, werden wir verführt. Anstatt informiert zu werden, werden wir mit Gefühlen gefüttert. Anstatt zu leben, werden wir gelebt. Sogar unsere Demokratie gerät in Gefahr, denn die Kultur des Diskutierens und Nachdenkens gerät in Vergessenheit. Und das fordert Diktaturen geradezu heraus. Es ist schon sehr interessant, dass ein Gesellschaftskritiker aus Amerika in einem Buch, das er geschrieben hat, 1975 ungefähr, sowas schreibt. Also der war seiner Zeit weit voraus. Der hat es vorausgeblickt, was kommen wird. Dort hat es aber erst angefangen mit den Bildern. Also das hat sich dann mächtig verändert. Also unser Thema heißt über die neuen Medien in Konkurrenz mit dem Wort Gottes, die digitale Invasion und wie wir damit umgehen. Und ich möchte dort zeigen, was sich getan hat in unserer Gesellschaft seit der Erfindung des Fernsehens in den USA. Übrigens war das eine explosionsartige Entwicklung in Amerika. 1947 gab es 8000 Fernsehgeräte in Betrieb in Amerika, 1947. 3 Jahre später 800.000. Können Sie sich das vorstellen? In Amerika. Und nochmal 3 Jahre später, 1953, 19 Millionen. So hat sich das ausgebreitet, in kürzester Zeit. Also man sieht, die Menschen waren fasziniert. Ja, heute, gehen wir noch ein bisschen weiter, im Jahr 2000, heißt es, wurden 100 Millionen Suchanfragen pro Tag in Google gestellt. Es sitzen also Menschen vor einem Bildschirm. Gut, das ist jetzt nicht ein Bild, vielleicht ist es nur ein Schirm und einige Buchstaben, das kann sein. Aber interessant ist jetzt, wir haben jetzt eine ganz neue Explosion der Computer und das Internet. Im Jahr 2000 war das Internet aber erst in den Kinderschuhen, so, also war noch nicht wirklich, nicht in jedem Haus. Im Jahr 2013 waren es dann 4.700 Millionen Suchanfragen pro Tag. Also 4,7 Milliarden Suchanfragen bei Google pro Tag. Also hat sich auf 50-fache gesteigert von 2000 bis 2013. Im Jahr 2000 wurden 14 Milliarden SMS pro Tag verschickt. Im Jahr 2013 188 Milliarden SMS pro Tag. Ich weiß nicht, wie man das rechnen kann, wie man das abschätzen kann. Aber man merkt hier eine gewaltige Explosion. 2012 hat eine Milliarde Menschen ein Smartphone besessen auf Erden. 2012 eine Milliarde Menschen besitzt ein Smartphone. Im Jahr 2015 schätzt man, dass es 2 Milliarden werden, die ein Smartphone besitzen. Also das heißt, jeder vierte Bewohner auf der Erde, inklusive Babys und so weiter eingerechnet und alte Menschen eingerechnet. Im Jahr 2012 hat eine halbe Million Menschen soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter verwendet. Im Februar 2013 war es 1 Million Menschen, die Facebook benutzten. Also ein Jahr später, allein in Facebook 1 Million Menschen. Heute sind es noch mehr. In Amerika über 7,5 Millionen Kinder, die unter 13 Jahre alt sind, sind in Facebook, obwohl man mindestens 13 Jahre alt sein muss, um ein Nutzer von Facebook sein zu dürfen. Also 7,5 Millionen Kinder sind illegal in Facebook. Einige andere Zahlen, ist ein bisschen durcheinander. Computerspiele. Ein CNN-Bericht in Amerika gibt Preis mit 7 bis 8, also Kinder, die etwa 7 Jahre alt sind. Mit 7 bis 8 Jahren spielen die meisten Kinder in Amerika regelmäßig Videospiele. Teenies versenden durchschnittlich 3.300 SMS im Monat. Also jeder Teenie versendet 3.300 SMS im Monat. Und Kinder über 10 Jahren verbringen mehr Zeit in der digitalen Welt als mit Eltern und Lehrern zusammen. Also Eltern und Lehrer zusammengenommen. Psychische Krankheiten und Depressionen nehmen rasant zu. Einstein, der zu seiner Zeit fragt, warum bringt diese faszinierende angewandte Wissenschaft, die Arbeit spart und das Leben erleichtert, uns so wenig Glück? Die Antwort, weil wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Also wenn man so die Zahlen liest und ich habe als Faktum, ich darf noch einige Sachen da zitieren, als Faktum aus dem Jahr 2000, eine Zeitschrift, die zweite Nummer, bewegte Bilder üben Macht aus auf die menschliche Vorstellungskraft. Von Bildern ausgelöste Gefühle bestimmen unser Urteil bald mehr als Wort, Schrift und Reflexion. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Symbole und Bilder kennzeichnen Produkte. Die Werbung, die weiß das. Wir sehen galoppierende Pferde und wir denken an Zigaretten. Oder? Weil das ist so einfach verbunden worden, ja? Seit der Erfindung des Buchdrucks beeinflussen Wörter und Sätze unsere Geschichte, aber mit dem Aufkommen der Bildmedien verändert sich das alles. Der Mensch geht ganz anders vor, um seine Meinung sich zu bilden. Also wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Meinung gebildet wird durch das Bild. Und zwar sehr schnell. Ich habe da auch als Faktum schönes, interessantes Bild. faszinierend, oder? Vom Bild. Im Bruchteil einer Sekunde fällt der Mensch sein Urteil über den Mitmenschen, obwohl der andere noch kein Wort gesagt hat. Wir schauen sehr stark auf äußere Eindrücke. Wir sind so, wir sind trainiert von unseren Gefühlen her, zu bestimmen, wie ein Mensch ist, sympathisch oder nicht sympathisch. Das weiß man bei den Fernsehduellen, wenn so irgendeine Wahl ist, oder? Dann ist nicht wichtig, was der sagt, sondern wie der wirkt in der Kamera. Das ist das Wichtigste überhaupt. Gefühle, also Bilder, wir sind trainiert worden, unsere Meinung von dem her zu bilden. Der Herr Jesus hat gesagt, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern richtet das gerechte Urteil. Johannes 7, Vers 24. Der Herr Jesus hat betont, dass man, wenn man was sieht, dann muss man zuerst überlegen und denken und nachdenken und sich Zeit nehmen, Fakten sammeln, nicht nach dem Augenschein urteilen, sondern ein gerechtes Urteil sprechen. Johannes 7, Vers 24. Wir werden sehr getäuscht durch das Bild und vor allem durch das Bild, wenn es sich bewegt, dann wird das verstärkt, das ganze, dieser ganze Prozess. Also das bewegliche Bild hat viel mehr Macht noch als das stehende Bild. Und vielleicht verstehen wir dann besser, wenn Gott sagt, du sollst dir nicht ein Bildnis machen und sollst ihm nicht dienen. Das ist die Gefahr, dass man einem Bild dient. Also Gott sieht diese Gefahr von Anfang an. Und deshalb hat er uns Menschen so geschaffen, dass wir, oder er hat das Medium, das er verwendet hat, um zu uns zu sprechen, ist das Wort. Und wenn ein Mensch sich bekehrt, dann nennt es die Bibel mit einem griechischen Wort Metanoia. Und das griechische Wort heißt Sinnesänderung, Änderung des Denkens. Buße, wie es übersetzt, oder Umkehr. Änderung des Denkens. Das heißt, Gott spricht den Menschen auf einer ganz anderen Ebene an, nicht auf der Ebene der Emotionen, sondern des Denkens. Und ich habe mal sehr viel darüber nachgedacht, was die Bibel über das Denken sagt. Und vielleicht ist es ein guter Start, hier mal einige Bibelverse. Was sagt die Bibel über unser Denken? Zuerst einmal überhaupt, was ist die Quelle unserer Gedanken, woher kommen sie, wer ruft sie hervor und wer schickt sie uns? Wir müssen uns klar sein, dass wir verantwortlich sind für das, was wir denken. Matthäus 15, Vers 19 ist die erste Stelle hier. Matthäus 15, Vers 19. Wir sind verantwortlich für unsere Gedanken. Der Herr Jesus sagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Überlegungen, Mordtaten, Ehebrüche und so weiter. Also aus dem Gedanken, aus dem Herzen kommen hervor die Gedanken. Aus dem Herzen. Jetzt ist die Frage, was ist denn das Herz in der Bibel? Manche Christen missverstehen das Wort, was das Wort Herz ist, aber es ist eigentlich sehr einfach. Das Wort Herz sagt nichts anderes, als das ist das Innere des Menschen. Also das Herz sieht man nicht, das physische Herz sieht man nicht, das ist drinnen. Ja? Und genauso ist es mit uns Menschen, wir haben einen äußeren Teil und einen inneren Teil. Der äußere Teil, der heißt Leib, und der innere Teil, der wird in der Bibel Herz genannt. Er wird auch Geist genannt, ja? Der innere Mensch genannt. Verschiedene Begriffe. Und das Herz, wenn man dann das Thema, wenn man dann die Bibel mal durchforscht, wenn man ein Studium macht, wo kommt das Herz vor in der Bibel? Dann merkt man sehr schnell, dass in der Bibel manchmal das Herz, sehr häufig das Herz steht gleich für das Denken. Also Herz und Verstand ist synonym verwendet und manche Übersetzungen übersetzen dort, wo in der Bibel Herz steht, Verstand. Ist aber nicht gut, weil wir sollten ja wissen, was das Herz ist. Wenn dann mit Herz übersetzt wird, dann weiß ich, aha, in der Bibel wird Herz wie Denken verwendet. Vor kurzem habe ich über Hosea gesprochen und da fiel mir auf, dass in der Elberfelder, glaube ich, war es, da fiel mir das auf, Ja, das finde ich natürlich in der Schnelligkeit nicht so spontan, dass das Wort, dort wo es in Hosea steht, es geht da um den Alkohol, nimmt den Verstand weg, heißt es dort in Hosea, vielleicht in Hosea 4 oder 5. Hat es jemand? Dürft ihr mir gerne helfen? Hurerei und Alkohol, irgendwie so, nimmt den Verstand weg. Jedenfalls, vielleicht ist es Kapitel 4, Vers 11, danke. Hosea 4, Vers 11. Wein und Most nehmen den Verstand weg. Könnt ihr korrigieren? Dort steht Herz. Nehmen das Herz weg. Aber das versteht niemand. Was heißt das? Sie nehmen das Herz weg. Das Herz ist der Sitz des Denkens. Oder ich muss so sagen, der Sitz des Menschen ist das Entscheidende im Herzen des Menschen ist das Denken. Und dort, wenn in der Bibel jetzt Herz steht, wird es sehr häufig synonym verwendet wie das Denken. Also mehr als alles, worauf es zu achten gilt, achte auf dein Herz. Aber was ist gemeint? Das Denken ist gemeint. Mehr auf alles, was du irgend achten kannst, achte auf dein Herz. Das heißt, du bist, das steht in Sprüche 4, ich denke Vers 23. Jedenfalls, das Wichtigste, was man überhaupt machen kann, auf das Wichtigste, was man achten soll, ist, was denke ich? Was kommt hinein in mein Denken und was kommt heraus? Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Aus dem Inneren, und zwar regiert vom Verstand, vom Denken, aus dem Denken des Menschen kommt alles hervor. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes, alle deine Wege seien geordnet, bieg nicht ab zur rechten noch zur linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Und wie macht man das alles? Er spricht dann immer wieder, mein Sohn, horche auf meine Weisheit. Kapitel 5, Vers 1. Horche auf meine Weisheit, neige zu meiner Einsicht dein Ohr. Gott hat den Weg über das Ohr gewählt. Gott hat den Weg gewählt, um uns zu erreichen. Hat er den Weg des Wortes gewählt. Das Wort geht durch mein Ohr in mein Denken hinein. Und mein Denken steuert mein Sein, mein ganzes Wesen. Gott weiß, warum er diesen Weg geht. Das Ohr, das heißt manchmal, wenn wir jetzt natürlich Buchstaben lesen, dann geht es über das Auge, aber es geht auch direkt ins Gedächtnis, weil das Buchstaben sind. Also Gott, wir sind verantwortlich für unser Denken, für unsere Gedanken. Gott hat den Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen und dazu gehört unsere Fähigkeit, selbstständig zu denken und zu wollen und zu empfinden. Die Sünde hat vieles kaputt gemacht, aber das hat sie nicht kaputt gemacht. Wir sind immer noch verantwortlich für alles, was wir denken, auch nach dem Sündenfall. Wir sind also nicht notwendigerweise von außen gesteuert. Wir müssen uns nicht steuern lassen von außen. Sondern als Christen haben wir den Geist Gottes und die Kraft des Herrn Jesus, um unsere Gedanken zu lenken. Wir können steuern, was wir denken. Wir müssen nicht einfach irgendwas denken. Ja, es kommt aus mir hervor, die Gedanken. Nein, wir können steuern, was wir denken. Wir haben die Verantwortung, unser Denken vom Herrn prägen zu lassen. Und wir dürfen nicht dem Feind Raum geben, dass es seine bösen Gedanken in uns hineingibt. Epheser 5, Vers 27 ist der nächste Vers. Epheser 5, Vers 27. Das ist jetzt eine längere Einleitung, was ich mache, aber das ist äußerst wichtig für dieses Thema, damit wir das durchblicken. Wir müssen von der Seite her kommen. Es geht nicht anders. Und von daher finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, dass unser Denken heute in der Welt wird das Denken mächtig geprägt von Bildern und von laufenden Bildern. Und wir Christen müssen hier ganz anders herangehen. Also nochmal Epheser 5, Vers 27, da heißt es, Epheser 4, Vers 27, zürnet und sündige nicht, die Sonne gehe nicht unter über eure Erzürnung, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Da ist die Rede vom Zorn, man kann ja sehr zornig sein über etwas, vielleicht auch berechtigt, aber er sagt, sei nicht zu lange zornig. Denn wenn du zu lange zornig bist, dann beherrscht es deine Gedanken. Er sagt, nimm es nicht über die Nacht mit. Wenn die Sonne untergeht, dann gib es dem Herrn ab. Dein Zorn kann einen richtig packen, und zwar in die Gedanken packen, und dann wird man gesteuert. Gebt nicht Raum dem Teufel, ist der nächste Vers. Gebt nicht Raum dem Teufel. Und der Teufel hat Raum über diese Weise, über Gedanken. Der Satan hat es dem Judas in den Sinn gegeben, den Herrn Jesus zu verraten. Ich glaube, das steht in Lukas, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe. Oder in Johannes 13. Jedenfalls, Johannes 13 ist es, glaube ich. Johannes 13, Vers 2. Als das Mahl genommen war, als der Teufel schon dem Judas, dem Sohn Simons, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn ausliefere. Merkt ihr, welches Wort hier steht? Ins Herz, das heißt in die Gedanken. Ins Innere. Dort in die Schaltquelle, überhaupt das Schaltzentrum unseres inneren Menschen ist unser Denken. Und die digitale Welt verändert unser Denken. Ich werde dann später auch zeigen, dass die digitale Welt sogar unser Gehirn verändert. Hat dieser Manfred Spitzer und andere haben das bewiesen. Unser Verhalten wird verändert, unsere Gewohnheiten werden verändert, unsere Kultur wird verändert. Durch die digitale Welt des Bildes, die uns dermaßen viel Zeit und Kraft und Energien kostet. Aber wir sind ja beim Thema Denken. 2. Korinther 11, Vers 3. Paulus schreibt, 2. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte, ob nicht etwa wie die Schlange in ihrer List Eva betrog, so eure Gedanken verdorben sein könnten, weg von der Einfalt gegen Christus. Das ist jetzt recht wörtlich übersetzt. Ich fürchte, ob nicht etwa wie die Schlange in ihrer List Eva betrog, so eure Gedanken verdorben sein könnten. Es gibt jemanden, der unsere Gedanken verderben möchte. Und zwar weg von der Einfalt gegenüber Christus. Man kann übersetzen, weggezogen. Der Feind geht so vor, dass er, um unsere Gedanken zu verderben, muss er sie wegziehen von der Einfalt gegenüber Christus. Was heißt das? Einfalt heißt das Gegenteil von doppelt. Das ist Einfalt. Das heißt, wenn nur das Auge nur auf Christus gerichtet ist, die Gedanken nur auf Christus konzentriert sind, die Gedanken völlig auf Christus ausgerichtet sind, was er möchte, wie er denkt. Und jetzt kommt der Satan und möchte dann, dass unsere Gedanken weggezogen werden von diesem einfältigen Denken, nur Christus. Nur das Wort Gottes. Es gibt Christen, die vernachlässigen das Wort Gottes. Die vernachlässigen die stille Zeit, vernachlässigen das beständige Bibellesen, durch die ganze Bibel durchlesen. Und sie wundern sich dann, dass ihre Gedanken fleischlich werden, mehr und mehr. Wir dürfen das nicht zulassen. Christen müssen ganz, ganz stark Menschen des Wortes Gottes sein. Die müssen ihre Gedanken ganz stark auf das Wort Gottes konzentriert haben. Denn die Gedanken des Satans, die sind sowieso überall verstreut in der Welt. Die sind dermaßen stark gestreut, dass wir also keine Chance hätten, das zu durchblicken, wenn wir nicht unsere Gedanken einfältig auf Christus gerichtet haben. Also damals hat die Schlange hat die Eva beeinflusst. Wie denn? Mit Worte, die ihr Denken über Gott geändert haben. die kam nicht mit dem Bild zuerst, die kam mit Worten, allerdings mit einer falschen Aussage. Falsche Aussage über Gott. Gott liebt euch nicht. Das war eigentlich der Gedanke. Gott liebt euch gar nicht. Gott enthält euch das Wichtigste vor. Du verpasst das Leben, Eva. Du verpasst das Wichtigste im Leben. Und sie ging darauf ein. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht essen. Er weiß genau, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr so sein wie Gott. Die Schlange beeinflusst das Denken der Eva. Und sie hätte das nicht zulassen dürfen. Sie hätte nicht sich steuern lassen dürfen von diesen falschen Gedanken. Und wir dürfen es nicht zulassen, sagt der Apostel Paulus, dass der Feind unser Denken von der Einfalt gegenüber Jesus Christus wegzieht. Und wenn wir das tun, dann machen wir uns schuldig. Und wir laufen sehr, sehr große Gefahren. Nächste Stelle, 1. Korinther 12, Vers 2. 1. Korinther 12, Vers 2. Die Bibel sagt ja, dass unsere Welt angefüllt ist von Dämonen, dämonischem Denken, dämonischem Wirken. Und im 1. Korinther 12 haben wir eine Aussage, ich möchte es vorlesen. Ihr wisst, dass ihr von den Völkern, also von den Heiden wart und dass ihr weggeführt wurdet zu den stummen Götzen hin, so wie ihr geführt wurdet, wie ihr geleitet wurdet. Also die Christen von Korinth, bevor sie gläubig waren, waren weggeführt zu den stummen Götzen hin. So steht es im Griechischen. Weggeführt zu den stummen Götzen hin. Das ist der natürliche Mensch, heute auch. Der Mensch wird weggeführt zu den stummen Götzen hin. Hinter den Götzen stecken aber Dämonen. Und so wie ihr geleitet wurde, das heißt, der Mensch ist ausgeliefert gewesen einem anderen Geist. Der Geist, der in der Luft herrscht, der Geist, der in der Epheser 2, kommt mir gerade in den Sinn, Epheser 2, Vers 1. Dort ist die Rede von dem Geist in der Welt, von dem Geist der Welt. Epheser 2, Vers 1, Vers 2, ihr wandeltet einst, also in den Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach der Zeit dieser Welt, nach dem Fürsten des Machtbereiches der Luft, nach dem Geist, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt. Also wir haben es mit einem Geist zu tun in der Welt, der in den Kindern des Ungehorsams, das heißt in den ungläubigen Menschen, wirkt. Der treibt, der führt. Und im Epheser Kapitel 4, Vers 17, dieses sage ich und bezeuge ich in dem Herrn, ihr habt nicht mehr so zu wandeln, wie auch die anderen, die von den Völkern sind, wandeln. Wie wandeln denn die? In der Nichtigkeit ihres Denkens. Vielleicht steht bei euch Sinnes. Steht bei euch Sinnes? Wenn Sinnes steht, dann steht im Griechischen Nous. Und Nous ist das Wort, das die Engländer sehr gut übersetzen mit Mind. Mind, das ist das Denken. Also ich mag das Wort Denken viel besser als Sinn. Denn Sinn, da denkt man an irgendwelche fünf Sinne. Es hat aber nichts mit den fünf Sinnen zu tun. Hat nichts mit dem Sehen und mit dem Hören und Riechen und Schmecken zu tun. Sondern mit dem Denken hat es zu tun. Das ist der Denksinn. Das ist der Sinn, mit dem wir denken. Also die Menschen wandeln in der Nichtigkeit, also in der Leere, mit zwei E, ihres Denkens, die im Denken verfinstert sind und dem Leben Gottes entfremdet sind, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die Menschen sind unwissend. Wissen bekommt man nur durch Information. Information bekommt man von Gott, nicht über Bilder geliefert. Die Menschen sind unwissend und deshalb sind sie verfinstert in ihrem Denken und dem Leben Gottes entfremdet, wegen der Unwissenheit, wegen der Verhärtung ihrer Herzen. Vers 19, welche sich abgestumpft haben und sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben. Dann haben sie das Fleisch, weil sie von dem Fleischlichen regiert werden, haben sie sich dem Fleisch hingegeben und so weiter. Aber wir als Christen müssen genauso aufpassen, dass wir nicht abstumpfen. Und zwar, wir leben in einer Welt, wo das Fleisch sehr, sehr stark regiert. Und es beginnt mit dem Denken. Wir müssen umdenken und wir müssen unser Denken ständig erneuern lassen. Römer 12, Vers 2. Römer 12, 12 Vers 2. Und bitte diese Verse, die ich jetzt so sage, nicht vergessen, wir wollen das alles in Bezug setzen zu den neuen Medien. Denn die prägen unser Denken. Die prägen und die nehmen uns auch die Zeit. Also nochmal Römer 12, Vers 2. Formt euch nicht nach dieser Welt, sondern lasst euch umgestalten. Lasst euch umgestalten durch Erneuerung eures, jetzt haben wir dieses Wort wieder, Sinnes, Denksinnes. Der Sinn, mit dem wir denken, der muss erneuert werden. Erneuerung eures Denksinnes, um zu prüfen, was Gottes Wille ist. Sonst, wenn ich das nicht kann, wenn ich das nicht mache, kann ich nicht prüfen, was Gottes Wille ist, was Gott wohlgefällig ist, was ihm angenehm ist, was vollkommen, was gut ist. Also wir müssen beständig, dieser Denksinn muss beständig erneuert werden. Also das heißt, das ist nicht so, dass man einmal sich bekehrt zu Christus und jetzt ist man ein für alle Mal erneuert im Denken. Nein, Epheser 4 sagt, dass das ständig geschehen muss. Und auch diese Stelle, lasst euch erneuern, ist im Präsensimperativ, das heißt, werdet ständig erneuert oder lasst euch ständig umgestalten. Entschuldigung, werdet umgestaltet oder lasst euch ständig umgestalten in einer Form im Griechischen, die eine beständige Befehlsform ist, das heißt, etwas, was man immer wieder tun muss. Das Gleiche in Epheser 4, Vers 23. Erneuert. Ich lese von Vers 20. So habt ihr Christus nicht kennengelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt wurdet, wie er die Wahrheit in Jesus ist, nämlich abzulegen, was die frühere Lebensführung betrifft, den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen infolge der trügenden Lüste, Vers 23, aber erneuert zu werden am Geist eures Denksinnes. Und dieses Wort erneuert zu werden steht in einer Form, Infinitiv Präsens, die das Beständige, Fortwährende betont. Also, aber stets, immer wieder und ständig und fortwährend, erneuert zu werden am Geist eures Denksinnes. Unser Denksinn hat einen Geist, das ist unsere Persönlichkeit, die wird gesteuert. Der innere Mensch, das, was wir sind. Das, was ich bin, das ist mein Geist. Hier sitzen lauter Geister. Ja. Wir würden sagen Persönlichkeiten. Aber die Bibel würde sagen Geister. Ja. Umhüllt mit Körper. Aber das Entscheidende ist die Persönlichkeit. Und da will der Heilige Geist regieren und der Heilige Geist will uns innerlich umgestalten. Römer 8 ist die nächste Stelle. Römer 8, Vers 5. Römer 8, Vers 5. Das sind so Stellen, über die man eigentlich leicht drüber liest. Die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, aber die, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Hier kommt das Wort sinnen vor. Nach Luther und alte Elberfelder, sinnen. Das Wort wird übersetzt mit sich die Gedanken ausrichten auf etwas. Sinnen ist eigentlich ein anderes Wort für Nachdenken oder für die Gedanken auf etwas richten. Sinnen. Also Vers 5, die Menschen, die nach dem Fleisch sind, also für die das Lebenselement ihr diesseitiges Leben ist und die Kräfte des diesseitigen Lebens, des irdischen Lebens, die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Das heißt, deren Gedanken sind ausgerichtet nach den Dingen des Fleisches, nach den diesseitigen Dingen, nach der Lust dieser Welt und nach allem Möglichen, was in dieser Welt ist. Ja. Aber die, die nach dem Geist sind, also das sind die Menschen, deren Lebenselement der Heilige Geist ist, deren Gedanken sind ausgerichtet nach den Dingen des Heiligen Geistes. Das heißt, die beschäftigen sich in ihrem Denken mit den Dingen, mit denen sich der Heilige Geist beschäftigt. Das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber ist Leben und Friede. Hier geht es um den Heiligen Geist. Vers 7, das Sinnen des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Vers 8, die im Fleisch sind, die dort ihr Lebenselement haben, die vermögen nicht, Gott zu gefallen. Vers 9, ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, das ist nicht euer Lebenselement, sondern im Geist. Euer Lebenselement ist im Geist, im Heiligen Geist. Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, dann gehört er nicht ihm, ist er nicht sein Eigentum. Also hier ist immer wieder die Rede vom Sinnen und das zeigt, dass es sehr wohl wichtig ist, worauf wir unsere Gedanken ausrichten. Zweiter Korinther 10, Vers 3. Obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt im Körper, in einem Körper aus Fleisch und Blut, führen wir Krieg nicht nach dem Fleisch, nach den diesseitigen Dingen. Denn die Waffen unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich, sondern kräftig durch Gott zum Abreißen von Festungen. Dabei stürzen wir Vernunftschlüsse und jede Höhe, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen in den Gehorsam Christi. Um diese letzten Worte geht es. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen in den Gehorsam Christi oder unter den Gehorsam Christi. Christen können jeden Gedanken gefangen nehmen in Jesus, in einem herrlichen Gefängnis. Und das Gefängnis heißt Gehorsam Jesu Christi. Ich möchte nur so denken und das denken, was Jesus Christus denkt. Genau das ist es, was wir tun sollen. Seine Gedanken, Christi Gedanken nehmen und unsere eigenen Gedanken einsperren in den Gedanken Christi, dass sie das denken, was Christus denkt und nicht freien Lauf lassen. Das Bildmedium führt zur Zerstreuung. Bild, vor allem das bewegliche Bild, führt zur Zerstreuung. Das heißt, abschalten, freien Lauf lassen. Da werden wir nachher noch davon sprechen. Aber hier, der Christ macht das nicht, der soll das nicht tun. Paulus spricht hier von sich selber und er möchte, dass die Korinther auch so, es so machen. Die Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam Christi. Das heißt, wir dürfen nicht unabhängig von Gott denken. Wir müssen lernen, unser Denken in dieses Gefängnis Gottes zu nehmen. Das ist ein herrliches Gefängnis. Und dann noch ein Vers aus 2. Timotheus 2, Vers 25. 2. Timotheus 2, Vers 25 ist die Rede von Menschen, die in der Schlinge des Teufels sind. Und dort heißt es, Menschen, die sich dagegen stellen, die soll er in Zucht nehmen, ob Gott ihnen etwa Buße gebe, Sinnesänderung, Änderung des Denkens gebe, zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels, von dem sie lebendig gefangen genommen worden sind, um ihm zu willen zu sein, aber um seinen Willen zu tun. Das heißt, die Menschen sind gefangen genommen von dem Teufel, um seinen Willen zu tun. Und der Teufel hat ein Medium, um dieses Denken und den Willen, seinen Willen, mächtig in der Welt auszustreuen. Und hier haben wir das Bildmedium, ist heute ganz, ganz stark, wird ganz stark verwendet dazu. Und weil, das ist deshalb so gefährlich, weil es auf unsere Emotionen sich auswirkt und weil es uns vom Denken, vom selbstständigen Denken ablenkt. Ja, dann was noch einiges Positives auf der anderen Seite, Lukas 24, Vers 45. Der Herr Jesus tat ihnen den Denksinn auf, um zu verstehen die Schriften. Ist das nicht herrlich? Lukas 24, Vers 45. Er tat ihnen den Sinn, wie heißt es bei euch, Elberfelder? Er tat ihnen den, oder das? Verständnis. Da ist das gleiche Wort, das griechische Wort für Denken, der Sinn, mit dem wir denken. Gott, der Herr Jesus tat ihnen den Sinn auf, mit dem sie dachten, um zu verstehen die Schriften. Wir gehen an die Bibel heran und sagen, Herr, bitte tu mir den Denksinn auf. Ich möchte so denken, wie du denkst. Ich möchte eine göttliche Gehirnwäsche. Gehirnwäsche von Gott. Ich möchte dein Denken übernehmen. Paulus betet dafür in Epheser 1, Vers 18. Er betet dort, dass die Augen eures Denkens erleuchtet seien. Oder die Augen eures Herzens. Das ist das so oder so. Aber das betrifft genau das Gleiche, denn das Herzen ist das Denken. Die Augen eures Herzens, die Augen eures Denkens erleuchtet seien, um zu wissen, welches die Hoffnung unseres Rufes sei und so weiter und so weiter. Er betet dafür, dass die Epheser Christen im Denken erleuchtet werden. Noch eine Stelle, 2. Timotheus 2, Vers 7 und 8. Wenn man mal anfängt zu sammeln die Stellen, dann sieht man, das ganze Neue Testament ist voll davon. 2. Timotheus 2, Vers 7 und 8. Bedenke, was ich sage. Bedenke, nicht fühle. Empfinde, was ich sage. Nein, bedenke, was ich sage. Der Paulus ruft den Timotheus auf zum Denken. Bedenke, was ich sage. Der Herr gebe dir Verstehen in allem. Wenn du denkst, brauchst du das Verstehen vom Herrn. Da muss der Herr dir helfen, dass du verstehst. Der Herr gebe dir ein Verständnis oder ein Verstehen in allem. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Was muss im Gedanken drin sein? Was muss ich ganz festhalten im Gedächtnis? Jesus Christus, den Auferstandenen. Also wir sind dazu verantwortlich. Und wenn wir das tun und wenn wir auch beten, wenn wir Sorgen haben, dann sollen wir beten, sagt Paul. Philipper 4, Vers 7. Wenn wir Sorgen haben, was ist Sorgen? Sorgen sind Gedanken. Da drehen sich Gedanken um irgendetwas und man stellt sich vor, was wird dann und dann sein und dann kommen alle möglichen Gedanken. Und was sagt Paulus? Philipper 4, Vers 7. Wir sollen unsere Gedanken, wir sollen beten, Vers 6, ja, wir sollen alle unsere Bitten und mit Danksagung vor Gott bringen. Und Vers 7, dann wird der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken in Gewahrsam halten in Christus Jesus. Eure Herzen ist der allgemeine Begriff und speziell eure Gedanken in Gewahrsam halten. Das heißt, unter ein Gefängnis nehmen in Christus Jesus. Unsere Übersetzungen sind da manchmal nicht so exakt, aber da braucht man eine exakte Übersetzung. Der Friede Gottes, der alle Denkfähigkeit oder alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Jesus Christus fest gefangen nehmen, heißt nicht nur bewahren, fest gefangen nehmen. Unsere Gedanken müssen gefangen genommen werden. Und wie machen wir das? Wir beten. Und wir richten uns auf Gott aus und dann sind wir wieder bei ihm. Wenn wir beten, denken wir natürlich an ihn. Das waren jetzt doch ziemlich einige Verse über das Denken. Wie spät haben wir? Ah, da ist die Uhr. Wir haben noch 4 Minuten. 4 Minuten. Was passt jetzt für 4 Minuten? Also, ich möchte noch was zitieren. Unser optischer Apparat misst allein schon den Bewegungen der Kopfhaltung ein enormes Gewicht bei. Bei Einschätzung und Zuteilung der Eigenschaften eines Menschen spielen Bewegungsmerkmale die größere Rolle als das Äußere. Deshalb ist die Macht des Äußeren groß. Und der Mensch urteilt oft nach dem Augenschein. Der trägt die Nase oben, der ist stolz. Das ist ganz sofort, wir schlussfolgern von dem, was wir sehen, auf die Motive eines Menschen. Falsch, das dürfen wir nicht. Aber wenn wir jetzt ein Bild sehen und wenn wir konzentriert sind auf Bilder und wenn die Bilder sogar ganz viel werden, dann sind wir nur noch auf sowas konzentriert. Das heißt, wir werden immer stärker, wir urteilen immer stärker nach dem Augenschein und deshalb die Macht des Bildes ist so groß. Mühelos in kurzer Zeit bilden wir aufgrund von Nachrichtensendungen unser Urteil, ohne groß darüber nachzudenken. Die öffentliche Meinung wird wesentlich von den Massenmedien geprägt. Sie ist nicht mehr das Ergebnis von ausgetragenen Diskussionen, Meinungskämpfen, sondern von Stimmungen und Gefühlen. Warum? du siehst die Nachrichten und du siehst die Panzer rollen und du siehst die bösen, was weiß ich, die bösen Palästinenser oder vielleicht die bösen Israelis oder ich weiß nicht, irgendwer. Auf irgendeine Seite wirst du, meistens sind es die bösen Israelis heute, oder? Aber du bist auf irgendeine Seite hin stimuliert und die Kameraeinstellung, die wurde gemacht. Das ist doch nicht neutral. Und der Journalist, der ist nicht neutral. Und was du siehst, sind dann meistens, ich hab oft gehört, dass man das, was man gesehen hat, das waren nicht die authentischen Bilder, sondern es waren oft Bilder von einem anderen Krieg. Aber das ist ja nicht gesagt worden, das haben sie ja nicht gesagt, dass das Bild, das du jetzt siehst, dass das genau das Bild war. Sondern das ist nur zur Untermalung des Gehörten, kommt jetzt noch ein Bild hinzu von einem anderen Krieg. Das heißt, man hat, aber wir haben das verbunden, dass es jetzt genau dort so zutrifft. Dass es authentische Bilder seien, wird aber nicht immer gemacht. Und dann ist man natürlich im Gefühl ganz stark und in der Stimmung ganz stark schon gesteuert durch die Bildmedium. Fernsehen, Computer schauen, Filme schauen überhaupt ist ein emotionales Medium. Es hat die Tendenz, die Welt auf das Sehen einzuschränken, das heißt auf Bilder zu reduzieren. Das unbewusst arbeitende Gefühlssensorium wird über die Bilder angeregt und das bewusste Denken bleibt desorientiert und wie betäubt. Neil Postman sagt, für Bilder ist es ein leichtes, sich gegen Worte durchzusetzen und die Besinnung kurz zu schließen. Ein gewisser Eduard Zwierlein sagt, durch die Informationsüberflutung kommt es zu einem Verlust der Urteilskraft und zu Passivität, Verlust der Wahrheit in einem Meer von Banalitäten. Zerstreuung und die Unterhaltung präparieren den Konsumenten zu einem Kandidaten für eine Diktatur. Das sind alles Leute, die jetzt nicht gläubig sind, die ich hier zitiert habe, Zwierlein, Postman. Ja, unser Schutz ist das Wort Gottes. Unser einziger Schutz ist, dass wir richtig denken und dass wir zur Besonnenheit uns aufrufen lassen. Hier noch etwas von IABC, Internationaler Arbeitskreis Bekennender Christen, 1983. Es ist interessant, man liest da etwas vor 30 Jahren geschrieben und man denkt, das passt ja heute noch viel, viel besser. Die sagen hier, dass das Bild schaltet das eigenständige Denken aus. Die Entwicklung des Menschen zum neuen Menschen als Baustein der neu zu schaffenden Gesellschaft ist vordringliche Aufgabe der neuen Medien bei der weltumspannenden Kulturrevolution. Das Bewusstsein des neuen Menschen heißt Globalismus. Globalismus beansprucht, im Namen der gesamten Welt zu sprechen. Ein gewisser Toffler, der ist auch nicht gläubig, so viel ich weiß, schreibt, man betrachtet ihn, den Menschen, als eine evolutionäre Notwendigkeit, einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem kosmischen Bewusstsein, das auch das All umfassen würde. Toffler, Die Zukunftschance, geschrieben 1980. Völlige Kommunikation, totale Manipulation und schlussendlich totale Kontrolle. Das sind diese, aber das ist schon, das hat man 1983 geschrieben. Heute sind wir 30 Jahre später und schon längstens durchdrungen von all diesem Denken. Ja, das Bild hat das letzte Wort. Bilder lügen nicht, sagt man, oder? Das ist ein riesengroßer Irrtum. Man meint ja Bild, was willst du machen gegen ein Bild? Das ist ja schwarz auf weiß oder schwarz auf Farbe. Oder das ist ja vor dir, da das Bild. Bilder lügen nicht. Doch, gerade die Bilder, die, weil sie unser Denken kurz schließen, gerade die prägen uns etwas ein, was wir denken sollen. Wir werden also gedacht, wir werden gesteuert. Gut, die Zeit ist um. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause. Wenn Fragen sind, bitte kann man natürlich gerne stellen.